Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe des Episodencafés. Heute werden wir uns mit einer düsteren Folge aus dem Star Trek-Universum beschäftigen. Es geht um die Belagerung von AR-558. Es moderieren wie immer Thorsten Kroke,
Philipp Martin
und Jan-Patrick Schlame. Bevor wir zur Besprechung kommen, gibt Thorsten Ihnen aber wie gewohnt erstmal einen Überblick über den Inhalt.
Die Crew der Defiant besucht die heftig umkämpfte Oberfläche des Planeten AR-558. Die aufgeriebenen Soldaten der Sternflotte verteidigen dort eine Nachrichtenphalanx des Dominion, die entschlüsselt werden soll. Aufgrund der wenigen Leute und der niedrigen Moral beschließt Sisko, den Soldaten zu helfen und übernimmt das Kommando, bis Verstärkung eintrifft. Dabei wird ein großer Angriff der Jem'Hadar unter großen Verlusten abgewehrt. Unter anderem verliert Nock dabei ein Bein. Dennoch bleibt die Sternflotte siegreich. Kommen wir nun zur Analyse. Die Belagerung von AR-558 ist eine der düstersten Star Trek-Episoden überhaupt. Sie zeigt die schonungslose Härte an der Front im Krieg auf. Verpackt wird dieser Überblick durch die Welt der Sternflottenoffiziere. Die Nachricht in dieser Folge ist klar. Auch in der Zukunft haben die sonst so sauberen Sternflottenoffiziere unter der Last eines Krieges zu leiden und auch dort wird eine Schlacht an der Front nicht angenehmer. Zwar kann man die Folge nicht mit Filmen wie Platoon oder Soldat James Ryan vergleichen, dennoch bringt die Folge eindrucksvoll eine dunkle Stimmung herüber. Gerade Sisko sieht man die Querelen an, das zeigt sich an seiner Trauer, wenn man die Liste der Toten sieht oder seinen Einsatz im Kampf. Herausragend ist seine Entscheidung, auf dem Planeten zu bleiben, um den Soldaten zu helfen. Dass Krieg Opfer bedeutet, sieht man an Nock. Er verliert sein Bein. Gut finde ich in diesem Zusammenhang, dass er es nicht richtig verarbeitet, da man ihm deshalb die Episode Leben in der Holosuite widmet. Hier haben die Produzenten gute Arbeit geleistet, da nach dem Ende nicht wieder alles in Ordnung ist. Interessant ist auch, dass im Krieg jeder kämpfen muss, ob er nun will oder nicht. Bashir und Quark zeigen das sehr schön. Es werden ein Arzt und ein Barkeeper zum Töten gezwungen. Des Weiteren werden die Nebenrollen mit gut ausgewählten Klischees besetzt. Man denke da an den Whitefläschchen tragenden Reese oder den paranoiden Vargas. Alles in allem eine einzigartige und gelungene Folge, die einen düsteren Aspekt von Kriegen aufzeigt, der auch im Dominion-Krieg zu finden ist.
Als ich das erste Mal diese Folge sah, musste ich zugestehen, dass sie mich schon sehr geschockt hat. Denn so etwas war man doch eher nicht von Star Trek gewöhnt. Es gab zwar durchaus schon andere Episoden, gerade auch in DS9, in dem ähnlich drastisch gezeigt wurde, dass Krieg auch im 24. Jahrhundert schlimm ist, doch hatte die Folge noch etwas Besonderes. Hier in dieser Episode kommen sehr die Emotionen und Gefühle der Soldaten zum Ausdruck, die man sonst nur sehr selten in ähnlichen Star Trek-Folgen findet. Diese Eigenschaft der Folge, gepaart mit der Brutalität, die man sonst in solch einer Form eher in Antikriegsfilmen vermutet, ergibt einen unglaublich guten Mix, der die Folge meiner Meinung nach extrem aufwertet. Sehr gut gelungen finde ich das Verhalten von Sisko in der Situation, in der er sich wiederfindet, auch wenn man ein anderes Verhalten von ihm nicht wirklich erwartet hätte. Eher schwierig zu beurteilen finde ich die Verletzung von Nock. Auf der einen Seite finde ich es richtig, dass am Ende für ihn nicht wieder alles in Ordnung ist, aber sehe ich seine Verletzung für überdramatisiert an. Denn bei der Prothesentechnologie des 24. Jahrhunderts kann solch eine Verletzung nicht mehr die Welt sein. Das abschließende Fazit fällt bei mir diesmal sehr positiv aus. Ich sehe die Folge als sehr überdurchschnittlich an, in der es die Macher wie kaum ein zweites Mal verstanden, zu zeigen, dass es auch im 24. Jahrhundert keinen sauberen Krieg geben wird.
In einer Hinsicht muss ich mich Philipp anschließen. Auch mich hat die Folge ziemlich mitgenommen, als ich sie das erste Mal sah. Eine derart harte und brutale Star Trek-Folge hatte ich nicht erwartet. Doch beurteile ich sie etwas anders. Die Belagerung von AR-558 zieht endlich einmal die Konsequenz aus der ganzen Kriegsgeschichte. Und das war längst überfällig. Seit Beginn der großen Raumschlachten bei DS9 wurden Zehntausende getötet. Aber als Zuschauer bekam man eigentlich immer nur explodierende Raumschiffe zu sehen und manchmal musste Sisko die neuen Gefallenenlisten verlesen. Stets betrübt, wenn ein Bekannter oder gar ein Freund unter den Toten war. Aber Krieg bedeutet nicht nur, Namen auf einer Liste zu verlesen oder sie von dieser Liste zu streichen. Für die dort aufgeführten Namen ist der Krieg der Horror. Nun werden also unsere Helden in diese Situation versetzt. Ich finde, die Episode ist in dieser Hinsicht extrem gelungen, denn sie zeigt sehr klar, was eigentlich die Konsequenz eines Kriegseinsatzes ist. Was mir aber missfällt, ist die Tatsache, dass die Folge allzu oft als Rechtfertigung dafür gebraucht wird, dass DS9 ja nie den Krieg verherrlicht hätte. Genau das sehe ich einfach anders. Seit dem ersten Konflikt mit dem Dominion gab es keinen Versuch, die Probleme friedlich zu lösen. Man ist einfach in diesen Krieg hineingeschlittert, hat sich aber dann keine weiteren Gedanken über seine Vermeidbarkeit oder Notwendigkeit gemacht. Daher denke ich, dass die Belagerung von AR-558 eine längst überfällige Verdeutlichung ist. Aber man darf es nicht dabei belassen, eine Alibi-Episode anzufertigen, ohne den Krieg auch an anderer Stelle zu hinterfragen. Davon aber einmal abgesehen, halte ich die Episode trotzdem für sehr wichtig. Wie gesagt, viel zu spät in der Serie und auch zu isoliert, aber für sich genommen extrem intensiv und eine logische Konsequenz der gesamten Handlung. Kommen wir zum Frage- und Antwortteil dieser Sendung. Thorsten, du erwähnst Siskos herausragende Entscheidung, auf dem Planeten zu bleiben. Sicher ist seine Entscheidung mutig. Und es ist eine sehr menschliche Entscheidung, da er sich dem Leid der Soldaten nicht verschließen kann, als er vor ihnen steht. Aber ist es eine kluge Entscheidung? Die Bedeutung des Planeten mag wichtig sein, aber sicher nicht kriegsentscheidend. Sisko selbst hingegen ist möglicherweise kriegsentscheidend. Als Kommandant von DS9 ist er einer der wichtigsten Sternenflottenstrategen in diesem Konflikt und sein Wissen über den Feind ist unersetzbar. Meinst du nicht, dass er in seiner Position eher den Überblick über den Krieg wahren sollte, anstatt diesen scheinbar aussichtslosen Kampf zu führen?
Natürlich ist Siskos Entscheidung weder rational noch wohl überlegt. Als Stratege im Hintergrund ist er besser als ein Soldat mit einem Phasergewehr auf einem zweitrangigen Felsen im Weltraum wie hier AR-558. Sisko ist, wie du sagst, einer der wichtigsten Sternflottenkommandanten und auch eine sehr bekannte Persönlichkeit. Aber gerade diese Tatsache ist es, die Siskos Anwesenheit bei den Truppen hier rechtfertigt. Seine Präsenz direkt bei den Truppen bringt einen ungeheuren Anstieg der Moral. Zum einen kämpft eine Persönlichkeit wie Sisko mit den geschundenen Soldaten, zum anderen macht sich ein hohes Tier wie Sisko die Finger schmutzig, um den Soldaten zu helfen. Dieses Verhalten zeigt, dass jeder Kampf und jede vielleicht nicht so kriegsentscheidende Schlacht wichtig ist, da AR-558 unter Siskos Obhut steht. Natürlich erhöht seine Anwesenheit die Gefahr, dass er vom Feind gekidnappt und getötet wird, aber oftmals zogen berühmte Persönlichkeiten mit ihren Soldaten auf gleicher Höhe in die Schlacht, was einen großen Anstieg der Moral bewirkt. Philipp, in der Episode sieht man auch, wie ein Arzt, nämlich Begier, und ein Zivilist, nämlich der Barkeeper Quark, Soldaten des Feindes töten. Ist dies nicht überzogen? Wie siehst du die Motivation von Begier und Quark?
Naja, also, dass Begier direkt in den Kampf eingriff, ist für mich nicht allzu überraschend. Immerhin ist er Mitglied der Sternflotte, hat eine ausführliche Ausbildung und hat mit Sicherheit auch ein Kampftraining genossen. Von daher sehe ich keinen Grund, warum er nicht hätte kämpfen sollen. Zumal er ja bereits einige Male während des Konfliktes mit den Klingonen in heftige Gefechte verstrickt war. Insofern ist der Krieg für Begier nicht unbedingt so fremd, wie man meinen möchte. Zu seiner, in Anführungsstrichen, Erfahrung kommt auch einfach noch die Tatsache, dass jeder Mann nötig war, um die Stellung zu halten. Wie hätte es vor den Unteroffizieren ausgesehen, wenn ein Offizier sich zu fein gewesen wäre, ein Gewehr in die Hand zu nehmen? Bei Quark ist das schon etwas anderes. Dass er einen Gegner tötete, war sicherlich vor dem Kampf kaum zu ahnen, wenn aber auch wahrscheinlich. Allerdings tötet Quark nicht vorsätzlich oder bewusst. Als der Jem'Hadar vor Quark stand, handelte er eher aus Reflex oder Affekt, denn hier tat sich wieder die berühmte Entweder-Du-oder-Ich-Situation auf, in der jedes Wesen gleich reagiert. Nun aber zu meiner Frage an Jan. Jan, in deinem Statement vertrittst du wieder einmal den Standpunkt, dass der Krieg gegen das Dominion, so wie er geführt wurde, moralisch nicht gerechtfertigt war, da es kaum Friedensbemühungen gab. Denkst du, dass solche Bemühungen wirklich etwas gebracht hätten? Denn wenn man sich die Denkweise des Dominions anschaut, fällt es schwer, in dieser Organisation Platz für Frieden zu finden. Oder wie siehst du das?
Also ich denke, ein gesunder Status quo, in dem jede Partei die andere respektiert, wäre schwer zu erreichen gewesen. Jedenfalls, solange die Föderation darauf besteht, den Gamma-Quadranten zu betreten. Das ist aber genau der Punkt. Man erfährt im Verlauf der Serie, dass die Gründer in erster Linie paranoid sind. Sie haben Angst davor, von den Solids gejagt und getötet zu werden. Und sie haben ja auch durchaus gute Gründe für diese Annahme. Wie beispielsweise der Angriff auf ihre Heimatwelt in der Folge Der geheimnisvolle Garak zeigt, wo Cardassianer und Romulaner, die ja ihrerseits ebenfalls eine gediegene Paranoia pflegen, mal eben im Handstreich alle Gründer auf einmal vernichten wollen, um die Bedrohung durch das Dominion ein für allemal zu beenden. Es ist wohl eine vernünftige Annahme, dass die Gründer den Alpha-Quadranten weitestgehend in Ruhe gelassen hätten, wenn die Föderation sich ihrerseits aus dem Gamma-Quadranten herausgehalten hätte. Das war aber nicht der Fall. Für Sisko und Konsorten ist der Krieg in dem Moment ausgebrochen, als die Odyssey zerstört wurde. Aber anstatt nach dem Tod von mehreren hundert Personen den Versuch einer Einigung zu unternehmen, wurde das Dominion zum ultimativen Gegner erklärt und die Defiant wurde organisiert. Als die Penetration des Gamma-Quadranten trotz der unübersehbaren Warnung munter voranschritt, sahen sich die Gründer in die Ecke gedrängt. Und das Schicksal nahm seinen Lauf, bis zum blutigen Ende auf Cardassia Prime. Und beispielsweise mit diesem Zwischenspiel auf AR-558. Ich unterstelle also der Föderation eine extreme Kurzsichtigkeit. Nach dem Angriff auf die Odyssey hat man rein gar nichts unternommen, um die Gründe zu hinterfragen oder gar Kontakt herzustellen. Wenn so ein Versuch fehlgeschlagen wäre, dann hätte der Krieg auch nicht schlimmer werden können, als er es letzten Endes war. Was hatte man also überhaupt zu verlieren?
Damit sind wir auch schon wieder am Ende der September-Ausgabe des Episodencafés. Wir hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat. Wenn Sie Kritik, Feedback oder einfach Ihre Meinung äußern wollen, tun Sie das bitte. Unsere E-Mail-Adresse lautet appcafé@startrek-index.de. Das Thema der nächsten Folge ist die Voyager-Episode Die Barke der Toten. Ich hoffe, wir hören uns im Oktober wieder. Bis dann.
DSI, das Star Trek Portal für Europa.